So, folgender Plan. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, daran möchte ich euch gern teilhaben lassen. Wir gehen so Stück für Stück diesen Text durch, der ja doch ein sehr langer Text ist. Wir machen zwischendurch mal eine Pause, wo wir ein Lied singen und durchatmen können und freuen uns an dem, was Gott uns offenbart, und darum möchte ich gern noch beten. Ich danke dir, Gott, für dein Wort. Ich danke dir, dass du es möglich machst, dass wir darüber frei verfügen können, dass wir darin lesen können. Und wir bitten dich, Gott, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkst, dass dieses Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt, dass es fruchtbaren Boden findet und dass es aufgeht und dass daraus Frucht entsteht, dass es eine Relevanz hat für uns und dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Amen. Ganz nebenbei lässt der Ralf auf dem Beamer den Text stehen, damit ihr schön immer wisst, wo wir sind und mitlesen könnt. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, ein Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Die enttäuschendste Woche ihres Lebens liegt hinter ihnen. Eigentlich waren sie angetreten, um ein berauschendes Fest zu feiern. Aber dann lief alles ziemlich, na gut, formulieren wir es vorsichtig, anders als geplant. Und nun sind 2 Jünger unterwegs nach Hause, nach Emmaus. Geschockt. Mit hängenden Schultern. Und irgendwie versuchen sie, das Erlebte einzuordnen, sich gegenseitig zu erklären. Sie waren zum Passafest nach Jerusalem gekommen mit ihrem Meister, mit Jesus. Sie wollten sich zusammen mit ihm und den anderen Jüngern daran erinnern, was Gott einst getan hat, als er das Volk aus Ägypten geführt hat. Und dann war diese spektakuläre Sache, als Jesus auf diesem Esel in die Stadt einzog und sie ihm zugejubelt haben. Und dann lief alles aus dem Ruder, dann kam dieser Freitag. Dieser schwarze Freitag. Man hatte Jesus gefangen genommen und nur wenig später ist er am Kreuz gestorben. Innerhalb von Stunden hatte sich ihre ganze Hoffnung zerschlagen. Sie hatten geträumt von einer besseren Zukunft, von Jesus als Herrn. Aber die Mächtigen waren zu zahlreich. Ihre erträumte Sache wurde jäh beendet. Sie hatten sich das ganz anders vorgestellt. Und enttäuscht gehen sie nach Hause. Ich habe natürlich kein Interesse, dass ihr genau diesen Text dann umsetzt, wenn ihr den Gottesdienst verlasst und traurig nach Hause geht. Aber ohne Frage kennen wir ja diesen Zustand. Sicher ist es nicht vergleichbar mit der spektakulären Woche der Jünger, aber wir kennen das. Wer schon mal bei einer guten und inspirierten Rüstzeit gewesen ist, der kann das nachempfinden, wie tief dieses Loch sein kann, in das man danach in Gefahr steht zu fallen. Wir hatten eine gute Gemeinschaft, es war euphorisch, wir haben Gottes Wirken auf besondere Weise erlebt. Aber die Freude darüber verflacht und der Alltag holt uns kraftvoll wieder ein. Die bestehenden Schwierigkeiten machen sich wieder bemerkbar und der Mut verlässt uns. Die Freude, die wir gerade noch erlebt haben, ist verflogen und trägt doch nicht so kontinuierlich, wie wir uns das gedacht haben. Die Hoffnungen verschwimmen und die Fragen häufen sich. Im Grunde genommen ist unser Alltag vergleichbar mit dem Emmaus, der Jünger, und gar nicht so selten. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Ein Dritter gesellt sich dazu. Die beiden Jünger verwundert das nicht. Es war damals völlig üblich, dass sich Reisende zusammentaten, um gemeinsam die Wegstrecke zurückzulegen, um im Gespräch zu sein, um sich auch gegen Wegelagerer oder was auch immer da kam, besser wehren zu können. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragt er. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nicht von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragt Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Doch nicht genug damit, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und daraufhin sind einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet haben, aber ihn selbst sahen sie nicht. Wer schon mal diese Textstelle gelesen hat, dem geht es sicher so wie mir. Jedes Mal frage ich mich, oder die Frage drängt sich quasi auf, wieso erkennen die beiden Jesus nicht? Irgendwas hat sie daran gehindert. Hatte er sich so verändert? Sah er ganz anders aus? War er nicht erkennbar, weil er einfach einen anderen Körper hatte oder was auch immer? Oder waren sie deshalb blind, weil sie so überhaupt nicht mit seiner Auferstehung gerechnet haben? Mir erscheint das Zweite plausibel. Rechne ich mit Gott in meiner Nähe? Wenn ich damit rechne, dann wird es mir leichter fallen, Indizien für seine Gegenwart zu finden. Oder rechne ich nicht mit ihm, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Gott überhaupt existent ist? Hat Gott mein Gebet erhört? Oder war das nur eine positive Wendung oder ein Zufall, dass ich jetzt wieder gesund bin? Sind der Regenbogen oder der Sonnenaufgang schöne Naturschauspiele, die auch zufällig entstanden sind? Oder erkenne ich darin Gottes Zeichen und seine Schöpfung? Ich bin überzeugt davon, dass wir wesentlich mehr von Gottes Wirken spüren können und leichter die Gegenwart Jesu wahrnehmen würden, wenn wir konkreter damit rechnen. Unsere zwei Jünger rechnen nicht damit. Für sie ist Jesus tot. Und sie waren darüber so in Trauer, völlig versunken, dass sie für alles andere kein Auge mehr hatten. Das ist ja bei uns auch oft der Fall. Auch wenn wir den Fokus nur auf unseren eigenen Weg legen, dann nehmen wir vieles nicht mehr wahr, was um uns geschieht. Warum passiert das immer mir? Warum geht es mir so schlecht? Was habe ich denn verbrochen? Das sind so Fragen, die uns beschäftigen können. Und manchmal ist das übertriebenes Selbstmitleid, aber oft auch echte Trauer, die uns die Augen für unsere Mitmenschen verschließen. Aber der Fremde hier in unserer Geschichte, der war ja ganz nett und man konnte ja mal seine Meinung nach den Ereignissen in Jerusalem und vom Wochenende her erfragen. Wie hast denn du das erlebt? Aber was bitteschön ist denn das für einer? Wo lebt der denn? Der wusste ja überhaupt nichts. So etwa müssen Kleopas und sein Freund gedacht haben, als dieser Fremde diese augenscheinlich etwas unangebrachte Frage stellte, worüber redet ihr denn? Aber Jesus ist interessiert, also der Fremde, ist interessiert an dem, was die Jünger beschäftigt. Was ist denn geschehen? Wir merken uns mal diese Frage, die so kurios wirkt aus dem Mund desjenigen, der es eigentlich am besten wissen müsste. Wir kommen darauf später nochmal zurück. Aber den Jüngern ging es damit gut. Es tut ja auch gut, mal zu erzählen. Und so erzählen sie Jesus alles, was sie mit Jesus erlebt hatten. Dann vom Prozess, vom Urteil, von dem schrecklichen Tod und auch von den Frauen, die wieder alles durcheinander brachten, die behaupten, Jesus gesehen zu haben und dem Grab, was leer war. Aber die Möglichkeit der Auferstehung ist ihnen so fremd, dass alle Berichte und Wendungen dafür keine Argumente sind. Und deswegen bleiben sie traurig, ohne Erkenntnis und trotz aller Indizien hoffnungslos. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Sie hätten es wissen können. Aber sie sind völlig überrascht von dem scheinbaren Misserfolg ihres Herrn. Obwohl es im Vorfeld so deutlich gesagt wurde. Und wie oft geht es uns so? Wir haben die Vorstellung, dass im Leben eines Christen, eines gläubigen Menschen alles glatt läuft. Da ist zum einen der Druck von außen. Hey, du bist Christ, dann muss doch alles klappen. Und dann gelingt es uns doch nicht, dann streiten wir uns doch lautstark im Supermarkt mit unserem Ehepartner oder wir erleben doch keine Heilung, obwohl wir doch so vollmächtig gebetet haben und geboten haben. Wie soll das bitte einladend sein für andere? Und dann setzen wir uns selbst unter Druck. Bei einem echten Christen, also bei mir, da sollten doch die Früchte der Liebe nur so sprießen und alles sichtbar sein. Geduld, Liebe, Treue, Großherzigkeit, Ehrlichkeit, nimmermüdes Gebet, vollmächtiger Glaube und immer ein super Draht zu Gott. Und bei den Jüngern können wir jetzt im Nachhinein sagen, offensichtlich habt ihr nicht richtig hingehört. Jesus hat doch ganz offen davon gesprochen, was ihn erwartet. Er hat von Auseinandersetzung gesprochen, er hat von Angst gesprochen und er hat von seinem Tod gesprochen. Aber das hatten sie scheinbar nicht hören wollen. Mensch Jesus, jetzt machen wir halblang, so schlimm wird es schon nicht werden. Sie hatten einfach nicht zugehört und darum hatten sie jetzt das Gefühl, ihr Vertrauen sei enttäuscht worden. Und so war ihre Hoffnung erloschen und nicht wieder zu entfachen. Es gibt so viele Zusagen in der Bibel, die wir herzlich gerne annehmen. Trost, Hoffnung, Perspektive, Heilung, Erlösung, Jubel, Freude. All das lesen wir doch gerne. Das ist alles wichtig, dass wir das lesen und es ist richtig. Aber in unseren Momenten der Resignation brauchen wir es auch, dass uns jemand die Augen öffnet für den eigentlichen Kampf, den ich als Christ kämpfen muss und den ich scheinbar immer wieder verliere. Und auch wenn das nicht sonderlich populär ist, aber Jesus geht mit diesen Jüngern die Propheten durch. Steht doch alles geschrieben. Bibel lesen. Das bildet und Gott offenbart sich darin. Und man kann viel über sich selbst lernen. Es bleibt ein Kampf, ein innerer Kampf. Aber es ist auch die Rede von Wachstum. Es wird nicht alles sofort sichtbar, es entwickelt sich. Und es ist die Rede von Gottes Unterstützung. Aber es ist nicht alles Halligalli oder Happy Clappy. Aber was nützt das eigentlich, wenn ich weiß, dass es alles doch ein bisschen schwierig ist, dass es herausfordernd ist und scheinbar irgendwie zum Scheitern verurteilt? Das bloße Wissen darum, das macht ja nun nicht wirklich glücklich. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Der Weg geht weiter, die Jünger sind aber immer noch nicht glücklicher, wissen aber jetzt schon einiges mehr. Die logische Seite wurde bedient. Sie können sich jetzt, wenn sie es wollten, rationell ihren Glauben aufbauen, es steht ja geschrieben, anhand der Indizien, die ihnen der fremde und überraschend kluge Mann da gezeigt hat. Spannend ist, dass sie ihn immer noch nicht erkennen. Die Logik hat also nicht zur Gotteserkenntnis geführt. Wenn ich fundiertes Bibelwissen habe und mir die zeitlichen und historischen Zusammenhänge intellektuell erarbeite, dann ist das wirklich eine gute und wichtige Grundlage für meinen Glauben. Ich genieße das total, da tiefer einzutauchen. Aber es ist kein Automatismus, der dazu führt, dass ich die Gegenwart Gottes wahrnehme. Und nun, wer einen Stift hat, leider Nachteil von Corona, wir haben keine Stifte mehr auf der Bank. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die, also anschauen könnt ihr es euch, aber markiert euch diesen Teil, zweiten Teilvers von Vers 28 genauer. Nehmt einen Stift, markiert das, rahmt es ein. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Das ist, finde ich, sensationell. Jesus tut so, als ob er gehen will. Was ist das bitteschön für ein sensationeller Hinweis? Ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen, dass Jesus seine Jünger täuscht. Er tut so, als ob. Er nutzt eine Finte. Aber genau das steht da. Und erinnert euch an die erste Frage. Was ist denn geschehen? Das war schon seltsam, dass der, der es eigentlich wissen muss, fragt, was geschehen ist. Und hier geht er noch weiter. Nach der vorgetäuschten Unwissenheit täuscht Jesus an, dass er, was weiß ich, Termine hat oder was. Naja, war schön mit euch, muss jetzt gehen. Kennt ihr das? Da kommt jemand zu Besuch und der ziert sich so ein bisschen. Ihr merkt, er hat was auf dem Herzen und er will eigentlich reinkommen. Er hat Redebedarf oder möchte einfach länger bleiben. Aber er ist etwas scheu und so tritt er am Hoftor von einem Bein auf das andere. Und er wird sich hüten, es selber anzusprechen. Ja, ich muss irgendwie heim, gucken, ob die Wäsche trocken ist oder irgend sowas. Aber irgend sowas Fadenscheiniges. Und dann geht er vielleicht schon so einen Schritt weiter und dann schaut er zurück und ihr wisst, der hat keine Termine mehr heute. Der will Zeit mit dir verbringen. So ist Jesus. Er fragt, was passiert, obwohl er alles weiß, weil er echtes Interesse an unserem Leben hat, weil er Interesse hat an unseren Gefühlen, an unserer Freude, genauso wie an unserer Trauer. Und der hat nichts anderes vor. Am liebsten will er bei uns sein. Aber er drängt sich eben nicht auf und kommt einfach rein, sondern er wartet auf unser Willkommen, auf unsere Einladung, auf unsere offenen Häuser und Herzen. Die Jünger wissen ja nicht, dass er es ist, und so tun sie das, was sie von Jesus gelernt haben. Sie sind gastfreundlich und teilen mit dem Fremden, der sonst alleine weiterziehen müsste. Und selbst das ist schon eine Herausforderung. Sie nötigen Jesus, so schreibt es Luther, sie nötigen ihn, da zu bleiben. Und auch uns drängt Jesus nicht. Es gibt keinen Zwang, mit ihm durchs Leben zu gehen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass er keine Zeit für mich hätte, wenn ich die Meinung habe, Jesus will gar nicht bei mir sein, er hat wahrscheinlich anderes vor. Das ist ein absoluter Trugschluss. Jesus tut nur so. Er möchte bei dir bleiben. Aber wenn wir ihn nicht einladen, dann drängt er sich eben auch nicht auf. Wir sollen aus freien Stücken ihn einladen, zu ihm kommen, ihn bewusst bitten, bei uns zu sein. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und da berichten sie, die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt haben, als er das Brot in Stücke brach. Jesus zieht in das Haus des Kleopas ein. Er folgt der Einladung. Und dann zeigt sich, wer er wirklich ist. Er ist der Herr. Das wird ganz praktisch dadurch deutlich, dass er, der eigentlich Gast ist, das Brot nimmt und bricht und verteilt. Eine Aufgabe, die eigentlich dem Hausherrn vorbehalten ist. Aber wenn Jesus zu uns kommt, dann ist er auch unser Herr. Das ist sein Anspruch. Und die zwei Jünger dürfen das einen Augenblick real erleben. Das ist bestimmt sehr, sehr spektakulär gewesen. Sie erkennen ihn und nehmen diese Vollmacht, diesen Anspruch, diesen Herrschaftsanspruch wahr, den sie ja von früherer Zeit her schon kennen von ihm. Und dann ist ziemlich schnell dieser weitere Wechsel. Das ist eigentlich schade. Sie sind die ganze Zeit mit ihm unterwegs, ewig viele Stunden, und reden mit ihm und erkennen ihn nicht. Und dann erkennen sie ihn und zack, ist er nicht mehr sichtbar. Aber die Erkenntnis bleibt. Jesus ist Herr. Die Realität der Auferstehung ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Und aus diesem Bewusstsein heraus reflektieren sie auch das, was sie erlebt haben. Und es bleibt diese ungeheure Freude zurück. Brannte nicht unser Herz, während wir unterwegs mit ihm waren und er uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Jesus hatte bereits das Feuer in ihnen angezündet, während er sie unterwiesen hatte. Also auch die logische Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes kann das Feuer entfachen. Bereits die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und die Überlegung, was könnte denn wahr sein und welche Zusammenhänge sind erkennbar. Gott schenkt, dass wir ihn erleben. Und Gott sorgt auch dafür, dass wir das rationell begreifen können. Wir können da eine gute Grundlage mit Bibelwissen schaffen. Aber die bloße Theologie, das faktische Wissen und selbst intensive Erfahrungen mit Gott sind kein Zeichen dafür, kein automatisches Zeichen, dass Jesus in meinem Leben ist. Er will konkret eingeladen sein. Und manchmal erkennen wir erst im Nachhinein, wie lange Gott schon mit uns unterwegs ist, dass er uns begleitet und dass er uns selbst die Augen geöffnet hat. Entscheidend ist, dass wir ihn bitten, hereinzukommen und zu bleiben. Gott möchte echte Beziehung. Es ist wunderbar, wenn wir Bibel studieren und ihn darin erkennen, wenn wir ihn hören. Vielleicht werden wir klüger. Wir können ohne Frage dadurch auch Menschheit und Gesellschaft besser einschätzen und vielleicht sogar beeinflussen. Aber es bleibt eben intellektuelles Wissen und abstrakt vielleicht. Der entscheidende Impuls kommt von außen. Von Jesus selbst, der mit uns auf dem Weg ist und der Werbung macht für sich und der uns Erkenntnis schenkt. Und das, was uns dieses Kapitel im Lukas 24 sagen will, ist, damit es in echte Herzensangelegenheiten wird, braucht es drei Dinge. Damit unser Herz entfacht wird und es eine echte Beziehung wird, braucht es die Erfahrung, ich habe etwas mit Gott erlebt. Und es braucht das klare und reflektierte Denken, das Prüfen, das Nachlesen und das Hören auf Gottes Wort. Und es braucht die Einladung an ihn in mein Leben. Amen.